Matthäus Kapitel 5 und dort sagt Jesus in Vers 44 und 45: Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Stan, ich wünsche dir Gottes Segen für deine Predigt, die den Titel trägt: Trotzdem lieben, das Buch Obadja.
Ja, wir erleben leider durch die Nachrichten eine ratlose Welt. Es gibt nicht nur Hass, es gibt auch sehr viel Unklarheit. Die Beteiligten sehr wahrscheinlich und viele Beobachter in dieser Welt sind ratlos. Sie wissen nicht, wie es weitergehen soll. Und das ist sehr gefährlich. Und in diesem Kontext lesen wir aus der Bibel: Liebt eure Feinde. Wir werden eingeladen, die Liebe zu praktizieren. Und das ist nicht einfach, wenn die Welt so brennt. Darf ich die Technik bitten, die Folie zu projizieren? Da habt ihr die Hauptpunkte mit dem Titel Trotzdem lieben. Wir befassen uns heute mit dem Buch Obadja. Ich wusste ungefähr nichts von diesem Buch, habe es entdeckt und es freut mich, in diesem Buch einen Schwerpunkt zu beleuchten. Ein Schwerpunkt ist diese Einladung, trotzdem zu lieben, Feinde zu lieben. Trotzdem zu lieben, auch wenn es nicht so einfach ist. Auch Menschen zu lieben, die es vielleicht nicht verdient haben, die nicht, also auch Täter zu lieben, die sich nicht entschuldigen können oder wollen, Gottes bedingungslose Liebe zu praktizieren durch die Gnade Jesu. Und in diesem Buch entdecken wir auch das Evangelium im Allgemeinen, Gottes Plan der Erlösung. Und ganz besonders den Abschluss von Gottes Erlösung, das ist der Versöhnungstag, ein Thema, das uns schon beschäftigt hat bis jetzt. Und dieses Buch ist eine gute Ergänzung zum Sabbatschulthema heute, Kolosser 3, also die Ermutigung zu lieben, wie Christus uns geliebt hat. Also die Botschaft ist das Evangelium, die Liebe, Gottes Erlösung. Und der Hintergrund von diesem Buch ist eine Geschichte der Bibel. Wir kennen den Anfang dieser Geschichte sehr gut, aber das Ende nicht so gut. Der Anfang der Geschichte im Hintergrund vom Buch Obadja ist die Geschichte zwischen den Brüdern Jakob und Esau. Eigentlich Esau und Jakob, weil Esau eigentlich zuerst geboren ist. Wir kennen den Anfang der Geschichte sehr gut, aber die Fortsetzung, wie geht es weiter? Und darum geht das Buch Obadja. Ja, wie endet diese Geschichte? Was wir wissen von der Bibel ist, dass zwischen den Nachkommen von Jakob und den Nachkommen von Esau immer wieder Spannungen da waren. Also zum Beispiel lesen wir, dass während die Israeliten unter der Leitung von Mose unterwegs waren, also weg von Ägypten, von der Sklaverei in Ägypten, unterwegs nach Kanaan, da hatten sie zweimal eine schwierige Begegnung mit Nachkommen von Esau. Einmal heißen sie Amalek, Sie heißen auch Edom. Das sind alles Nachkommen von Esau. Und das war negativ. Ja? Das war schwierig. Und später zur Zeit vom Propheten Samuel und vom ersten König von Israel, Saul, und dann vom König David, da ging es sehr hart. Also der Prophet Samuel hat sehr, sehr radikal gehandelt mit Nachkommen von Esau. Und sie heißen auch Amalek. Agag ist auch ein Name im Zusammenhang mit den Nachkommen von Esau. Und später in der Geschichte schon wieder, ja, der Königin Esther, der große Feind der Juden, Haman, war auch ein Nachkomme von Esau. Ja. Und später, zur Zeit von Jesus, also als Jesus geboren war, da waren auch Nachkommen von Esau, die sehr herausfordernd waren für die Juden und speziell für Jesus und für die Christen. Zuerst ein Herodes der Große, das war ein Nachkommen von Esau. Und der wollte unbedingt diesen neuen König der Juden umbringen, Jesus, und hat, um sicher zu sein, dass er ihn erwischt, einige Buben hingerichtet. Und sein Sohn, Herodes auch, Herodes Antipas, hat den Johannes den Täufer hingerichtet. Später war dieser Sohn auch in der Hinrichtung von Jesus tätig. Und ein Enkelsohn von Herodes dem Großen, gehört alles zur selben Familie von Herrschern, alles mit dem Titel Herodes und alles Nachkommen von Esau und alles negativ eingestellt, den Juden, den Christen gegenüber. Also ein Enkelsohn von Herodes dem Großen, der Agrippa, Herodes Agrippa, ist derjenige, der den ersten Apostel hingerichtet hat, Jakobus. Und wir wissen von der Geschichte, dass 70 nach Christus der zweite Tempel zerstört wurde. Das war eine große Niederlage für die Juden. Und seitdem gibt es keine Nachkommen von Esau. Bis heute gibt es Nachkommen von Jakob, von Juda. Ja? Also nicht ganz Jakob, sondern diesen Teil aus Jakob, Juda. Juda. Und von Esau gibt es nicht. Einige Juden vermuten, dass in den Genen, in den Chromosomen der Juden schon ein paar Nachkommen Esau, also Spuren von Esau da sind, aber sie existieren als Volk nicht mehr. Und ein bisschen nach 70 nach Christus, 135 nach Christus, das war also der totale Schluss mit, also die größte Niederlage unter der römischen Herrschaft, 135, Bar Kochwa war der letzte jüdische Kämpfer, der gegen die Römer gekämpft hat. Und nach dieser Niederlage haben die Römer sogar die letzte Spur von Esau ausgelöscht. Und die letzte Spur war auf den römischen Karten der Name Idumea, Edom. Eine Spur von Esau. Und die Römer haben entschieden, wir nehmen diesen Namen weg. Existiert nicht mehr. Und seitdem haben die Römer entschieden, diese Region heißt Syria Palästina. So, das haben die Römer entschieden. Und das ist der historische Hintergrund vom Buch Obadja. Also, die Nachkommen von Jakob haben überlebt. Durch Juda, durch die Juden bis heute, und die Nachkommen von Esau sind weg. Das ist der geschichtliche Hintergrund. Jetzt befassen wir uns mit dem Text. Das ist nicht so herausfordernd zum Lesen, es ist emotional sehr stark. Aber der Text zu lesen ist klein, es gibt keine Kapitel. Es gibt nur Verse, das heißt, man kann nicht sagen, es gibt Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 3. Es gibt kein Kapitel, es gibt nur 21 Verse. Das ist alles. Ja? Das ist nicht so viel, aber wir werden nicht alles lesen, aber damit wir einen Eindruck haben vom Text, lese ich ein paar Verse aus diesem Buch. Also ich sage Verse aus dem Buch. Es gibt keine Kapitel. Vers 3. Und das ist in Poesie, in biblischer Poesie geschrieben. Der Hochmut deines Herzens hat dich betrogen. Also der Herr, Gott, spricht durch seinen Propheten Obadja. Übrigens, wir wissen kaum etwas von diesem Obadja, außer dass sein Name heißt Diener oder Anbeter von Jahwe, also Diener Gottes. Und durch diesen Diener spricht Gott an die Nachfolger von Esau. Also das Buch ist eine Botschaft für die Nachkommen von Esau. Der Hochmut deines Herzens hat dich betrogen, weil du in den Felsenklüften wohnst, in der erhabenen Höhe, und sprichst in deinem Herzen: Wer will mich zu Boden stoßen? Gott sagt, wenn du auch in die Höhe führst, so fahren, fliegen, wie ein Adler, und machtest dein Nest zwischen den Sternen, dennoch will ich dich von dort herunterstürzen, spricht der Herr. Also es geht geschichtlich direkt um die Nachkommen Esau. Und Gott hat eine Drohbotschaft. Ja? Gott kündigt das Ende der Nachkommen von Esau. Aber durch die Sprache werden wir an eine andere Geschichte, die dieselbe Geschichte ist, erinnert. Die Geschichte von Luzifer. Das ist so ähnlich, das ist dasselbe Drama wie Luzifer. Doch der Hochmut deines Herzens hat dich betrogen, Luzifer, sagen wir jetzt. Weil du in den Felsenklüften wohnst, also hoch, du fühlst dich sicher, ja? In deiner erhabenen Höhe. Niemand war so groß wie du. Und sprichst in deinem Herzen: Wer will mich zu Boden stoßen? Ich bin groß, mächtig. Schön, ich habe alles. Gott sagt, wenn du auch in die Höhe führest wie ein Adler und machtest dein Nest zwischen den Sternen, das war der Traum von Luzifer, ganz hoch oben sein und thronen und regieren, Macht haben. Dennoch, sagt Gott, will ich dich von dort herunterstürzen, spricht der Herr. Springen wir zum Vers 12. Und das ist jetzt, das betrifft konkreter die Nachkommen von Esau und wie sie sich verhalten haben, immer wieder, besonders in den Zeiten, wo die Nachkommen von Juda in großer Not waren und wegen ihrer Untreue bedroht waren. Also es könnte sein, dass es ganz Israel betrifft, die bedroht wurden zuerst von der Herrschaft von Assyrien. Also die Assyrier waren zuerst eine Bedrohung für Israel und später für Juda war Babylon eine Bedrohung. Und wahrscheinlich hat dieser Vers 12 einen Hinweis, ist ein Hinweis auf diese Zeit, wo immer wieder die Nachkommen von Esau, als die Juden oder Israeliten in Not waren, bedroht waren, diese Brüder, also Nachkommen von Esau, haben sich gefreut, haben nicht geholfen, haben unter Umständen den Feinden geholfen. Sie waren gemein mit ihren Brüdern, also mit den Nachkommen vom Bruder. Ja. Vers 12. Du hättest nicht herabsehen sollen auf deinen Bruder. Also ihr Nachkommen von Esau hättet euch nicht so verhalten müssen den Nachkommen Jakobs gegenüber. Du hättest nicht herabsehen sollen auf deinen Bruder zur Zeit seines Elends und dich nicht freuen über die Söhne Juda zur Zeit ihres Untergangs und mit deinem Mund nicht so stolz reden zur Zeit der Not. So, die Zeit der Not wird mehrmals erwähnt. Zur Zeit seines Elends, zur Zeit ihres Untergangs, zur Zeit der Not. Und wie war die Einstellung der Nachkommen von Esau in diesen Situationen? Sie waren stolz und sie haben sich gefreut, dass es den Nachkommen von Jakob so schlecht geht. Und Gott sagt, deswegen werde ich euch richten. Ja. Also schon da haben wir die Einladung, liebe deine Feinde. Es gab Feindschaft zwischen den Nachkommen von Esau und den Nachkommen von Jakob. Aber Gott ist ein Gott der Liebe. Er liebt alle Menschen, die Gerechten, die Ungerechten. Und Gott lädt uns ein, diese Liebe zu praktizieren, auch Feinden gegenüber, auch Menschen gegenüber, mit denen wir Mühe haben. Ich lese jetzt aus dem Schluss vom Buch Obadja zuerst den Vers 15. Und da haben wir das Thema vom Versöhnungstag, also vom Abschluss von Gottes Erlösung, der da kommt in diesem Buch, und dieses Thema erfüllt eigentlich die ganze Bibel, nicht nur das Alte Testament. Das ist also Gottes Ziel im Erlösungsplan, wird hier genannt, das ist ein Ausdruck, das immer wieder vorkommt im Alten Testament und auch im Neuen Testament, der Tag des Herrn. Das ist der Abschluss von Gottes Erlösung. Also Vers 15, Obadja, Vers 15. Denn der Tag des Herrn ist nahe über alle Völker. Also es geht jetzt nicht nur um die Nachkommen von Esau, es geht um alle Völker der Erde. Wie du, also Edom, Esau, wie du getan hast, soll dir geschehen. Deine Tat fällt auf deinen Kopf zurück. Es gibt ein Gericht, der Tag des Herrn. Und wie wird dieser Tag des Herrn beschrieben? Das sehen wir im letzten Vers vom Buch, im Vers 21. Was ist die wichtigste Eigenschaft von diesem Tag des Herrn? Es heißt ganz am Schluss, die Königsherrschaft wird des Herrn sein. Ich lese den ganzen Vers 21. Und es werden die Geretteten auf den Berg Zion ziehen. Das ist Jerusalem. Ja, die Erlösten werden auf Jerusalem kommen, um das Gebirge Esau zu richten. Wir kommen später, das ist sehr heiß und sehr problematisch, kann missbraucht werden, diese Aussage oder dieses Konzept, und die Königsherrschaft wird des Herrn sein. Denken wir an der heutigen Situation. Ja. Das Ziel Gottes, der Abschluss von seinem Erlösungsplan ist, dass er wieder Herr ist auf dieser Erde. Wir wissen durch Paulus, zum Beispiel im Kolosserbrief, der Herr dieser Erde ist ein anderer. Ja? Und wir sollen auf Christus schauen. Aber eines Tages, am Tag des Herrn, das ist nicht unbedingt 24 Stunden, das ist einfach die Zeit, wo Gott wieder zur völligen Macht kommt, auf dieser Erde. Also wir müssen nicht verzweifeln. Eines Tages wird Gott wieder auf dieser Erde völlig herrschen. Und das ist der Tag des Herrn, das ist der Versöhnungstag. Jetzt in der Mitte steht wieder etwas Heißes, Vers 17 und 18. Und das ist im Zusammenhang mit diesem Tag des Herrn. Aber auf dem Berge Zion wird Rettung sein. Also in Jerusalem wird es Rettung sein. Das Volk in Jerusalem wird es gut haben, wird leben. Und er soll heilig sein. Und das Haus Jakobs soll seine Besitzer besitzen. Also die Nachkommen von Jakob werden nicht mehr Sklaven sein, sie werden Herr sein, Herren sein. Und jetzt kommt es, Achtung, das ist hart, sehr hart. Und das Haus Jakob soll ein Feuer werden und das Haus Josef eine Flamme. Also Josef, Jakob, das steht für Israel. Und das Haus Esau Stroh. Jetzt könnt ihr ausrechnen, was passiert, wenn Stroh und Feuer zusammenkommen. Ja? Stroh hat keine Chance. Das werden sie anzünden und verzehren, sodass vom Hause Esau keiner entrinnen wird. Denn der Herr hat's geredet. Ja, also es ist nicht nur der Herr, der entscheidet, also die Nachkommen von Esau haben keine Zukunft. Es heißt da, der Herr hat gesprochen, die Nachkommen von Jakob werden die Nachkommen von Esau vernichten. Völlig vernichten. Und das ist heiß. Das ist eine heiße Aussage. Man kann das missbrauchen. Um das zu ergänzen, eine andere Stelle vom Alten Testament, Maleachi, Kapitel 1, Verse 2 bis 4. Diese Stelle ist wichtig, weil sie eben die Nachkommenschaft von Esau erwähnt. Und diese Stelle wird zitiert vom Apostel Paulus im Römerbrief. Also diese Stelle ist wichtig. Maleachi, Kapitel 1, Verse 2 bis 4. Also um es richtig heiß zu machen. Ja? Was sagt Gott? Ist nicht Esau Jakobs Bruder, spricht der Herr, und doch habe ich, der Herr, Jakob lieb und hasse Esau und habe sein Gebirge öde gemacht und sein Erbe den Schakalen zur Wüste. Und wenn Edom ein anderes Wort für Esau und seine Nachkommen, und wenn Edom spricht, wir sind zerschlagen, aber wir wollen das Zerstörte wiederbauen, so spricht der Herr Zebaoth, werden sie bauen, so will ich abbrechen und man wird sie nennen Land des Frevels und das Volk, über das der Herr ewiglich zürnt. Radikal. Und Paulus zitiert das in Römerbrief 9, Vers 13. Und ein Teil der Christenheit ist begeistert davon und sieht das in einer ganz besonderen Richtung. Ja, was zitiert Paulus? Also Paulus zitiert in Römer 9, Vers 13 diese Aussage aus Maleachi. Jakob habe ich geliebt, sagt Gott, aber Esau habe ich gehasst. Ja, was sollen wir damit machen? So, das ist mal, was der Inhalt vom Text ist. Jetzt möchte ich euch einladen, aus diesem Text, also auf diesen Text, vier Perspektiven anzuschauen oder Interpretationen, vier Perspektiven. Ich betone, das ist nicht jetzt die atheistische Perspektive, es ist eine mögliche atheistische Perspektive, eine mögliche zionistische Perspektive und ich hoffe die messianische Perspektive und die ethische Perspektive. Also die ethische Perspektive, das ist am einfachsten. Ja? Was lernen wir aus diesem Text ethisch? Was ist gut, wenn Menschen, die uns geplagt haben, in Not sind, sollen wir ihnen helfen? Trotzdem lieben. Die bedingungslose Liebe praktizieren. Das ist die ethische Botschaft vom Buch. Ganz einfach. Schwierig zu praktizieren, aber einfach zu verstehen. Ja? Jetzt eine atheistische Perspektive. Dieser Gott, der entscheidet einfach so, dass von zwei Brüdern die Nachkommenschaft von einem Bruder es für immer gut hat und die Nachkommenschaft vom anderen Bruder es einfach schlecht hat und zerstört wird, keine Zukunft hat. Was ist das für ein Gott? Dieser Gott verdient keinen Lob. Dieser Gott verdient keinen Lob. Dieser Gott verdient nur Rebellion. Das ist ungerecht. Das ist gemein. Ja? Also wir können diese Texte so sehen, atheistisch. Sagen, diese Prädestination der einen zur ewigen Freude, der anderen zum ewigen Tod, das ist doch gemein, das ist nicht gerecht. Jetzt eine zionistische Interpretation, die gibt es leider, ja, in verschiedenen Variationen. Die Vorstellung, dass die Nachkommen von Esau die Palästinenser sind. Und die Nachkommen von Jakob, das ist natürlich der Staat Israel, der heutige Staat Israel. Also, Gott hat gesagt, der heutige Staat Israel wird die Palästinenser vernichten. Sehr gefährlich. Das ist zionistisch. Also, ich empfehle die zwei Perspektiven, die zwei ersten Perspektiven nicht. Ja. Aber es ist möglich, ja, so einen Blick zu werfen auf diesen Text von Obadja in Zusammenhang mit der Bibel. Ich möchte euch einladen, diesen Text messianisch, christlich, in Hinblick auf Jesus Christus zu schauen. Wer ist der Nachkomme von Jakob? Das ist Jesus Christus. 4. Mose 24, 17. Der geschichtliche Zusammenhang ist dubios. Das ist ein Bileam, ein schräger Typ. Aber aus seinem Mund, durch Gottes Gnade, kommt ein Wort, ein fantastisches Wort über Jesus Christus, eine Prophezeiung. Er sagt, aus Jakob kommt ein Stern, ein Zepter, ein König, der für immer regiert. Jesus ist dieser Stern aus Jakob. Jetzt, wo stehen wir? Von Natur aus sind wir alle Kinder des Herrschers dieser Erde. Wir sind stolz von Natur aus. Wir sind gemein. Wir freuen uns, wenn unsere Feinde es einmal schlecht haben. So sind wir von Natur aus. Wir sind nicht sehr liebevoll, besonders wenn diejenigen, die uns geplagt haben, es schlecht haben. Eigentlich ist die Prophezeiung von Obadja für uns alle und eine schreckliche Nachricht. Wir sind alle geistlich Nachkommen von Esau. Und Gott hat gesagt, keine Zukunft für uns. Ihr praktiziert die Liebe nicht, ihr seid stolz, ihr meint, nichts kann euch zerstören. Ihr werdet zerstört werden. Wir sind alle, geistlich gesehen, Nachkommen von Esau. Aber es gibt eine gute Nachricht. Das Evangelium. Der Nachkomme von Jakob. Jesus. Jesus hat seine Feinde geliebt. Er ist für Feinde gestorben. Für uns alle, die wir feindlich gesinnt sind von Natur aus. Er ist gekommen für uns aus Liebe, für uns gestorben. Er hat uns einen Weg zum ewigen Leben eröffnet. Wenn wir an ihn glauben, an diesen Sohn Jakobs, den Gott bestimmt hat als Erlöser. Wenn wir an ihn glauben, dürfen wir für immer glücklich sein, ewig leben und wir werden nicht zerstört werden. Das ist die messianische Perspektive. Ja. Und was hat Gott da prädestiniert oder vorher bestimmt? So verstehe ich Paulus. Gott hat nicht einfach entschieden, die Nachkommen, alle Nachkommen von Jakob werden erlöst sein und das ewige Leben haben und Freude haben für immer. Und alle Nachkommen von Esau werden es schlecht haben und ausgelöscht werden. Nein, Gott hat entschieden, durch den Nachkommen Jakob, durch Jesus Christus, alle geistlichen Nachkommen von Esau zu erlösen, die glauben. Wir alle haben die Möglichkeit, durch den Glauben an diesen Stern von Jakob erlöst zu werden. Und ich hoffe, dass wir alle auf diesen Stern schauen und hoffen und dass wir bereit sind, sein Zepter, seine Macht, seine Herrschaft in unserem Leben schon heute zu akzeptieren. Und er wird uns die Kraft geben, unsere Feinde zu lieben, genauso wie er es getan hat. Mögen wir alle dabei sein. Amen. Amen. Thank you.